ARD.
SWR Kultur. Forum.
Den Osten verstehen. Warum ist das so schwer? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Hallo. Die Angst vor Zuwanderung, das Verständnis für Putin, die Vorliebe für radikale Parteien. Vielen im Westen bleibt Ostdeutschland oder zumindest das Bild, das sie von ihm haben, bis heute fremd bis befremdlich. Die Ostdeutschen, sie gelten als undankbar, unzufrieden und als potenzielle Gefahr für die Demokratie. In Thüringen und Sachsen wird in gut einer Woche gewählt und der erwartete Erfolg von AfD und dem Bündnis Sarah Wagenknecht droht die Republik in ihren Grundfesten zu erschüttern. Was kommt da auf uns zu und wie konnte es so weit kommen? Um das zu verstehen, hat sich der westdeutsche Moderator dieser Sendung drei ostdeutsche Experten eingeladen. Sabine Rennefanz ist in Eisenhüttenstadt aufgewachsen, wohnt in Berlin und schreibt als Journalistin und Autorin immer wieder über die ostdeutsche Gesellschaft. Rai Kollmorgen ist Sozialwissenschaftler, Professor für das Management sozialen Wandels an der Hochschule Zittau-Görlitz und hat sich viel mit der Entwicklung Ostdeutschlands seit der Wende beschäftigt. Genauso wie mein dritter Gast Detlef Pollack, Soziologe und mittlerweile Seniorprofessor an der Universität Münster. Herr Pollack, Sie sind 1955 in Weimar in Thüringen geboren, ein Bundesland, in dem laut Umfragen die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Björn Höcke bei den Landtagswahlen mit 30% stärkste Kraft werden könnte. Es gibt Leute, die schauen mit großer Sorge, ja regelrecht mit Angst auf diesen Wahltag am 1. September. Sie auch?
Ja, allerdings. Also gerade was Thüringen angeht, muss ich sagen, mache ich mir allergrößte Sorgen. Sie haben die Prozentzahl genannt, AfD 30%. Hinzu kommt dann das BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, mit 18%. Und wenn das so bleibt bei der Wahl, dann kann man sagen, dass diese beiden Parteien die Mehrheit der Parlamentssitze erringen werden. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man da regieren soll.
Sie haben mal gesagt, man kann sich für die Ostdeutschen schämen und ich schäme mich sehr oft. Ist das jetzt wieder so ein Moment?
Unbedingt, ja. Also ich bin mit meiner ostdeutschen Herkunft eigentlich eher auf Kriegsfuß. Und man kann sie versuchen zu verstehen, aber dass man sie schätzen muss oder dass ich sie schätzen kann und dass ich das Wahlverhalten der Ostdeutschen schätzen kann, das kann ich nicht sagen.
Mhm. Frau Rennefanz, der Spiegel, für den Sie unter anderem eine Kolumne schreiben, der hat vor kurzem auf dem Cover getitelt, wie Faschismus beginnt. Im Hintergrund die Bilder von Donald Trump, Marine Le Pen und Björn Höcke. Ein starkes Bild, das viel suggeriert. Sie haben sich darüber sehr geärgert. Warum?
Ja, ich habe mich darüber geärgert. Da ist ja auch ich bin ja freie Mitarbeiterin beim Spiegel, habe also mit der Titelgestaltung nichts zu tun. Und mir ist schon klar, dass Titel provozieren sollen, aber ich fand das schon auch sehr problematisch, weil man eben mit diesem Begriff Faschismus, der wird irgendwie auf Fact eingesetzt und dann also auch die Gestaltung, da läuft der Oppositionspolitiker aus Thüringen, Björn Höcke, Trump und Marine Le Pen aus Frankreich sozusagen voraus. Also bessere Werbung kann sich Björn Höcke eigentlich gar nicht wünschen. Und das ist nur auf Schock eingesetzt. Und das hat im Prinzip wenig Erkenntniswert, würde ich sagen. Und da wird so ein Horrorbild quasi vom Osten gemalt, der, ich finde, bei aller Besorgnis, die man durchaus haben muss, einfach nicht angemessen ist.
Der Osten quasi als Wiege eines neuen Faschismus. Rai Kollmorgen, wie sehen Sie das bei diesen Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen und ein paar Wochen später auch in Brandenburg. Was steht da auf dem Spiel?
Ach, ich neige dazu, zunächst mal zu betonen, dass wir es, und ich überlege gerade von wem dieser Spruch stammt, aber dass wir es ja zunächst mal mit einem Fest der Demokratie zu tun haben. Es gibt freie, geheime, gleiche Wahlen in diesen drei Bundesländern. Und das war, Herr Pollack hat ja völlig zu Recht darauf hingewiesen, nicht immer eine Selbstverständlichkeit. Und ich finde, wir sollten zunächst mal uns klar machen, dass es um genau diese demokratischen Wahlen geht. Und wir leben in der Bundesrepublik mindestens zu einem sehr starken Anteil in einer Mehrheitsdemokratie, die ist rechtsstaatlich abgesichert. Und genau weil das so ist, teile ich auch nicht ganz die Sorgen von Herrn Pollack. Natürlich kann man sie inhaltlich aus seiner eigenen politischen Perspektive teilen. Und ich bin bestimmt das Gegenteil eines AfD-Anhängers. Aber der Witz ist, dass das wirklich für eine Beurteilung zunächst jedenfalls mal keine Rolle spielen sollte, weil es sich eben um diese freien, gleichen und geheimen Wahlen handelt und das Volk, die Wahlbevölkerung darüber zu befinden hat, wer unsere Volksvertreterinnen und Volksvertreter sind. Und das Zweite, was ich sagen möchte, dass ich die Sorge auch deswegen nicht teile, weil egal, ob wir jetzt nach Thüringen blicken oder nach Sachsen, und das gilt genauso für Brandenburg, wir mit der AfD zwar eine Partei haben, die in wichtigen Teilen, wie lautet immer die wunderschöne Formulierung, gesichert rechtsextrem ist, aber nicht diese gesamte AfD, ihre Sympathisantinnen, Sympathisanten, wie in ihrer Mitgliedschaft die einfachen Mitglieder sind extremistisch orientiert. Also nach allem, was wir jedenfalls wissen, wäre das eine falsche Aussage. Und selbst wenn das so wäre, hätten wir noch eine Mehrheit in der Bevölkerung, da bin ich mir sehr, sehr sicher, auch in diesen drei Bundesländern, die sich antidemokratischen Tendenzen auch auf der Straße und in den Institutionen entgegenstellt. Also das heißt, Sorgen kann man natürlich haben, aber ich sehe nicht ein Kippen unserer demokratischen Ordnung.
Also ich stimme Ihnen vollkommen zu, Herr Kollmorgen. Ich sehe auch nicht die Demokratie als Staatsform im Osten gefährdet. Sie haben vom Fest der Demokratie gesprochen. Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber zumindest muss man eins sagen, die Demokratie entgegen vielen Meinungen ist auch im Osten Deutschlands eigentlich nicht umstritten. Also wenn man die Menschen fragt, ob sie die Demokratie für eine gute Regierungsform halten, dann sind es, man höre und staune, nicht etwa 50, auch nicht 70, sondern 90% der Ostdeutschen, die mit Ja stimmen. Und wenn man das ein bisschen schärfer formuliert, ob die Demokratie die beste Staatsform ist, dann sind es immerhin noch 79%. Mhm. Also das ist nicht das Problem, sondern das Problem besteht eigentlich stärker darin, dass die Ostdeutschen zum Teil sogar in ihrer Mehrheit, zumindest in einer beachtlichen Minderheit, unzufrieden sind mit dem Funktionieren der Demokratie, also wie die Parteidemokratie ausgeübt wird, wie die Praxis aussieht. Und da ist das Vertrauen in die Demokratie dann eben doch wiederum relativ gering. Also dann sagen, seid eine Mehrheit. Also die Demokratie ist zwar in der Lage, ja, Kompromisse zu finden und Debatten zu führen, aber die Lösung unserer Probleme, das kann sie nicht. Und das ist dann schon auch wiederum besorgniserregend.
Der Osten und die Demokratie, das wird uns in dieser Sendung beschäftigen. Ich möchte ein Stichwort aufgreifen, Herr Pollack, das Sie ins Spiel gebracht haben, nämlich das der Regierungsbildung. Was diese Regierungsbildung anbetrifft, da könnte der Landtag in Sachsen ein besonderer Testfall werden. Der könnte nämlich am Ende nur noch aus drei Parteien bestehen, aus CDU, AfD und Bündnis Sarah Wagenknecht, Frau Rennefanz. Und dann eventuell ein Bündnis mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Da gibt es ja auch in der ostdeutschen Community erhitzte Debatten darüber, ob man der Gruppe um Wagenknecht über den Weg trauen kann. Kann man?
Bündnis Sarah Wagenknecht ist ein neuer Player, total umstritten, sehr erfolgreich, wenn man die Umfragen sich anschaut. Und natürlich gibt es da große Diskussionen. Das ist ja keine Überraschung. Man muss doch aber zur Kenntnis nehmen, dass Sarah Wagenknecht mit ihrem neuen Bündnis das erstmal geschafft hat, eine neue Möglichkeit auch für eine Regierungsbildung in Thüringen und auch in Sachsen sozusagen aufs Tableau zu bringen. Also das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen. Und ich teile die große Kritik, dass jetzt zum Beispiel die ehemaligen Bürgerrechtler jetzt zum Beispiel Wagenknecht und die AfD in einen Topf werfen. Das teile ich nicht. Diese Argumentation überzeugt mich gar nicht. Also da würde ich wirklich für Genauigkeit und intellektuelle Redlichkeit auch plädieren.
Herr Kollmorgen, die Nachfrage. Ja, der Liedermacher Wolf Biermann nennt Wagenknecht und Höcke das politische Brautpaar der Stunde. Wie groß ist die Nähe zwischen diesen Parteien? Was verbindet, was trennt sie?
Ich finde, Frau Rennefanz hat das gerade schon sehr richtig gesagt. Das würde ich vollständig teilen. Also, auch da gilt ja, Wolf Biermann hat jede Freiheit, seine Meinung kundzutun. Ob das inhaltlich trägt, da würde ich sagen nein. Und ich würde auch sagen offensichtlich nein. Die Tatsache, dass man sich in dem Aggressionskrieg Russlands, in diesem imperialen Krieg gegenüber der Ukraine nicht so positioniert, wie das die Mehrheitsmeinung insbesondere auch der politischen Klasse in der Bundesrepublik ist, sondern das deutlich anders sieht. Also und nochmal, da kann man jetzt inhaltlich sehr lange drüber streiten. Ich teile Ihre Position auch hier wirklich überhaupt nicht. Aber das ist nicht der Punkt. Die Demokratie lebt ja gerade davon, dass man unterschiedliche Positionen besetzt. Und diese Position, die Sarah Wagenknecht einnimmt, ist für mich eine vollständig legitime. So, und die kann sie in die Diskussion einbringen und sie hat in den letzten Jahrzehnten selbst bewiesen und die allermeisten der mit ihr im BSW Aktiven, dass sie jedenfalls demokratischen Grundsätzen sowohl in der Parteienorganisation wie im parlamentarischen Betrieb folgen. Und insofern ist es für mich eine legitime demokratische politische Kraft, die gleichzusetzen mit dem, was Björn Höcke thematisiert, also diese berühmte Äquidistanz zwischen links und rechts, das halte ich sowieso aus vielen Gründen für hochproblematisch. Also kurz und gut, ich teile diese Position von Wolf Biermann überhaupt nicht. Und ich käme jedenfalls gegenwärtig auch nicht auf die Idee, das BSW als eine extremistische Partei zu bezeichnen.
Also ich sehe es doch eigentlich anders. Man muss konstatieren, dass es eine ganze Reihe von inhaltlichen Überschneidungen zwischen BSW und AfD gibt. Also ich nenne jetzt mal ein paar Stichworte. Also Begrenzung der Migration, da treffen sie sich.
Ja.
Sie treffen
aber
sich auch.
Ja, aber das ist doch kein Rechtsextremismus. Das ist doch keine extremistische Position, Herr Pollock. Wie kommen Sie denn auf die Idee?
Das habe ich auch gar nicht gesagt. Ich habe jetzt davon gesprochen, dass es eine Nähe gibt zwischen BSW und der AfD und zwar an vielen Stellen. Das Migrationsthema ist nur eins. Das andere ist die Frage der Westbindung. Auch da sind AfD und BSW sehr nah. Dann auch das Thematisieren von, sagen wir mal, neuen Themen, ja, wie Geschlechtsgerechtigkeit, Genderwahn, da treffen sich auch AfD und BSW. Und wenn es um das Zurückfahren oder sogar die Einstellung der Hilfe für die Ukraine geht, auch dort gibt es eine große Nähe. Und man muss schon sagen, also klar, Sarah Wagenknecht kommt von links und muss großen Wert darauf legen, nicht mit der AfD zusammenzugehen. Aber inhaltlich gesehen gibt es dort sehr viel Übereinstimmung.
Das teile ich wirklich ausdrücklich nicht. Also erstens würde ich doch nochmal darauf hinweisen, da muss man jetzt auch ein bisschen diskursiv aufpassen. Wir waren ja gerade bei dem Thema der Einschätzung von Wolf Biermann und da sind wir tatsächlich bei der Kennzeichnung Faschismus kommunistisch totalitär. Und wenn man dann unmittelbar anschließt, lieber Herr Pollack, und sagt, doch, die sind dicht beieinander, dann suggeriert das immerhin, dass man diese Grundauffassung von Wolf Biermann teilt. Also das wollte ich nur sagen, deswegen mein Widerspruch. Und zweitens möchte ich nochmal ausdrücklich sagen, wenn wir jetzt uns die anderen Parteien, also Stichwort Begrenzung der Migration anschauen, wir gucken uns mal die CSU an, was die so vorhat und was in ihrem Parteiprogramm steht und in ihrer praktischen Politik, dann werden wir auch eine ganze Reihe von Nähen finden. Also da würde ich auch nochmal dafür plädieren, dass man sich das ein bisschen genauer anschaut. Jetzt ist das Bündnis ein relativ neuer Akteur, die müssen sich auch noch sortieren, aber das ist ja ihr gutes Recht. Also jedenfalls, ich sehe Nähen, aber die gibt es auch zu anderen Parteien. Also natürlich zur Linken auf der einen Seite, auf der anderen Seite zur CSU, zu Teilen der FDP. Und jedenfalls sind wir in vielerlei Hinsicht weit davon entfernt, also ganz sicher beim BSW, von einer linksradikalen oder linksextremistischen Partei zu sprechen. Ich würde das jedenfalls nicht tun.
Herr Kollmorgen, Sie haben vorhin von einem Fest der Demokratie gesprochen. Und gerade unter diesen demokratietheoretischen Gesichtspunkten stellt sich für mich die Frage, sollte die AfD tatsächlich stärkste Kraft werden, dann werden sicher auch die Stimmen lauter, auch in der CDU, die sagen, es sei undemokratisch, die AfD weiter von der Regierungsbildung auszuschließen. Und die Frage ist ja berechtigt, Frau Rennefanz, wie lange kann man die AfD von der Macht noch fernhalten? Ist das den Wählern zu vermitteln?
Ja, ich kann Ihnen da jetzt keinen Zeithorizont geben. Ich kann mich auch nur darauf verlassen, was bisher gesagt wird. Und sowohl BSW als auch CDU haben eine Koalition ausgeschlossen auf Landesebene. Ich sehe das derzeit gar nicht. Gerade auch beim BSW, um darauf nochmal Stellung zu nehmen. Also die Anhänger sind auch zu 85%, gab es jetzt eine neue Umfrage vom Deutschlandtrend, gegen eine Koalition mit der AfD. Ich finde das auch wirklich hochproblematisch, die beiden in einen Topf zu werfen, auch Koalitionen vorher auszuschließen mit dem BSW. Also das führt in so eine politische Sackgasse. Und ich glaube, wenn es um die AfD geht, wir sehen ja schon, wie schwierig. Also auf der kommunalen Ebene würde ich es ein bisschen anders sehen. Ich glaube, da ist es wirklich schwierig, an diese Brandmauer zu glauben, wenn man wirklich sehr, sehr viele, wenn man wirklich jeden Dritten zum Teil hat, der die AfD wählt. Das ist ein Problem, das muss man sagen. Also auch wenn es jetzt meinetwegen in Sachsen zu einer Neuauflage, meinetwegen dieser ungeliebten Kenia-Koalition gibt oder und dann wieder drei Parteien gegen die stärkste andere Partei, das ist ein Problem. Also ganz klar, da muss man nicht drum herum reden. Aber solange die AfD so ist, wie sie ist, sehe ich im Moment auch keine Möglichkeit zu einer Koalition. Das Problem ist aber, dass natürlich die AfD, wenn die stärkste Partei wird, einfach generell sehr viel stärker sein wird, also die politische Kultur prägen wird. Und damit muss man einen Umgang finden. Und das ist die Problematik, vor der die Parteien im Moment stehen.
Also ich sehe zwei Probleme. Einmal muss man unterscheiden zwischen, ich sag mal, der föderalen Ebene, und da ist natürlich eine Koalition ausgeschlossen. Aber auf der kommunalen Ebene, da gibt es ja doch schon auch Tendenzen in diese Richtung, dass man also partiell kooperieren muss, weil man anders Entscheidungen gar nicht treffen kann. Und das finde ich einen wichtigen Punkt. Also es wird eigentlich im Osten seit Jahren diskutiert, soll man mit der AfD reden oder nicht reden. Und es gibt eigentlich doch eine beachtliche Zahl von Menschen, die sagen, ja, na, reden muss man schon. Also da ist sozusagen der Zwang zur praktischen Kooperation dann auch bestimmt. Und das andere, was ich noch wichtig finde, also Sarah Wagenknecht ist ja eine kluge, aber im Wesentlichen instrumentell denkende Politikerin. Und sie setzt eben Politik so ein, dass sie bestimmte Interessen durchsetzen kann. Also zum Beispiel jetzt zu sagen, wir kooperieren nur mit einer Partei, die Ukraine-Hilfe ablehnt. Das ist ja eine Form der Erpressung. Und die CDU sozusagen hofft auf das BSW. Und wenn aber solche Forderungen gestellt werden, dann fragt man sich, wie überhaupt eine Zusammenarbeit zustande kommen kann. Und das läuft in meinen Augen sehr stark darauf hinaus, zu sagen, es geht nicht. Ja, also wir haben unsere Prinzipien, so würde ich Sarah Wagenknecht verstehen. Also sie tut so, als ob sie bestimmte inhaltliche Interessen vertritt. Aber tatsächlich ist das auch eine Art Störfeuer, was Regierungsbildung in einem hohen Maße behindert.
Das eine ist der prognostizierte Erfolg von AfD und BSW. Das andere im Umkehrschluss für SPD, Grüne und FDP, das zeichnet sich in den Umfragen ab, wird das Ergebnis dieser Wahlen in Sachsen und Thüringen niederschmetternd sein. Herr Kollmorgen, die Entfremdung der Wähler im Osten von den etablierten Parteien, die war noch nie so groß. Warum ist das so?
Tja, das ist eine große Frage und auf die gibt es selbstverständlich keine einfache Antwort. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir selbst in unserer kleinen Runde das ja schon auch ein bisschen umkreist haben. Herr Pollack hat ja völlig zu Recht vorhin darauf hingewiesen, dass sehr viele Ostdeutsche nach wie vor die Demokratie für die beste Staatsform halten, also jedenfalls sehr gut mit demokratischen Grundsätzen, so wie sie sie wahrnehmen und verstehen und wie sie sie anzielen, nicht nur zurechtkommen, sondern das auch präferieren. Und auf der anderen Seite ein grundsätzliches Problem mit der realen, mit der funktionierenden Demokratie in unserer Gesellschaft haben. Ich würde gerne zunächst noch mal festhalten, dass wir sehr aufpassen müssen, auch da gibt es so eine leichte Tendenz in unserer Sendung, so zu tun, als wäre das nur ein Problem Ostdeutschlands. Denn wir haben durchaus wachsende Werte dessen, was so etwas wie eine Entfremdung abbilden könnte, nicht nur in Westdeutschland, sondern wir haben, das haben Sie vorhin auch selbst gemacht, Herr Riesel, mit Trump, also so dieses Nebeneinanderstellen, ja, von Entwicklungen in anderen Gesellschaften, in anderen Ländern. Das würde ich uns nochmal sehr empfehlen. Wir stehen hier wirklich nicht allein. Ostdeutschland ist nicht eine Insel des Schrecklichen im Meer funktionierender Demokratien, weder in Europa noch weltweit. Es gibt einige Punkte, die Ostdeutschland auszeichnen. Und natürlich müsste man dann nochmal über die Geschichte der DDR sprechen, über ein Politikverständnis, was auch über die Zeit des Umbruchs und der Transformation hinweg wenn man so will, gerettet wurde, also ein Grundverständnis des Politischen. Man müsste über die Transformationszeit reden. Kollege Pollack hat sich auch damit ja sehr, sehr intensiv beschäftigt. Und er hat unter anderem ja mit herausgearbeitet, Herr Pollack, sonst korrigieren Sie mich, dass es ja ein Fehlschluss wäre anzunehmen, die Ostdeutschen seien seit 1990 nur benachteiligt worden, sondern sie sind eigentlich eine Bevölkerungsgruppe, die auch in den letzten Jahren im Rahmen der Umverteilung von Mitteln in der Bundesrepublik sehr wohl profitiert hat. Also die Ostdeutschen haben sehr wohl Interessen durchsetzen können. Aber es gibt eben ein Grundverständnis von Politik, das einerseits durchaus demokratisch bei einer großen Mehrheit orientiert ist. Aber da würde ich jetzt auch an dem Punkt Herrn Pollack folgen, oft ein sehr instrumentelles Verständnis von Politik hat. Also Politik ist und Politik funktioniert, wenn meine eigenen Interessen gegenüber den Interessen anderer durchgesetzt werden, egal wie, ich spitze es bewusst zu, ja, dann ist das gute Politik. Und wenn man das kurz reflektiert, ist klar, das kann dann immer nur für eine Gruppe funktionieren und nicht für alle, weil es ja gerade um die Vermittlung von Interessen, die Organisation eines Vermittlungsprozesses geht. Und da sind die Ostdeutschen in ihrer politischen Kultur eben doch auch aus verschiedenen Gründen anders geprägt. Das würde, glaube ich, auch den Rahmen der Sendung sprengen. Aber Fakt ist, dass wir, das würde ich gerne noch sagen, dass wir uns mit dem intensiver beschäftigen müssen. Und das ist meine Überzeugung, das geht einerseits nur über gute Politik und andererseits über Kommunikation. Wir brauchen, wenn wir es schaffen wollen, dass eine deutliche Mehrheit der Ostdeutschen auch unser gegebenes System anerkennt und in dem politisch tätig sein will, dann brauchen wir eine Kommunikation und gute Regierungspolitik. Und ich habe das Gefühl, an beidem haben wir einen Mangel.
Herr Pollack, lassen Sie mich bitte kurz nochmal daran anschließen. Zeigt sich in der Ablehnung der etablierten Parteien, bitte entschuldigen Sie mir den Kollektivbegriff, zeigt sich daran, die ostdeutsche Identität ist inzwischen überwiegend eine Trotzidentität?
Na, überwiegend wahrscheinlich eher nicht. Also es ist ja sozusagen eine qualifizierte, eine beachtliche Minderheit, die man unter diesem Begriff fassen kann. Das sind so 30-40%, wo ich sagen würde, ja, die verweigern sich gewissermaßen der Kooperation, dem Dialog und auch verstehen sich sozusagen als gekränkte und benachteiligte Minderheit, aber es ist nicht die Mehrheit. Aber ich würde sagen, die Entfremdung von den etablierten Parteien hat tatsächlich auch, wie das Herr Kollmorgen sagt, sehr viel mit den Erfahrungen in der DDR zu tun. Die werden nicht einfach sozusagen eins zu eins weitergetragen, aber man muss schon sehen, dass zur Zeit der DDR es auch eine enorme Staatsverdrossenheit und eine Ablehnung der vergreisten Führung gegeben hat. Man hat mitgemacht in der DDR, aber zugleich sich doch auch definiert in Abgrenzung von diesem maroden System. Und diese Institutionsskepsis wird über die Familien bis heute weitergetragen. Es kommt aber noch weiteres hinzu. Zum Beispiel das Gefühl, gerade in den 90er Jahren, aber zum Teil eben auch bis heute, dass man vom Westen bevormundet wird. Also es gibt eine Befragung, da werden die Menschen gefragt, meinen Sie, dass die Politik zu viel vorschreibt? Und es sind wirklich 63% der Ostdeutschen, die sagen, die Politik wolle immer mehr vorschreiben, wie ich mein Leben zu führen habe. Mhm. Also so eine Abwehr gewissermaßen von allem, was da von oben kommt. Und das ist auch in gewisser Weise eine Kontinuität zur DDR-Mentalität. Wie hier unten, das war so ein bisschen so der Slogan, wie hier unten, wer die kleinen Leute, wir machen die Arbeit. Und die da oben, der Wasserkopf, der wächst, aber er trägt nichts bei. Und wenn man jetzt sozusagen aktuell sich das anschaut, dann ist ja der Verdruss mit der Politik der Ampelregierung sehr groß. Und man kann dann diese Haltung, ja, der Verweigerung und der Abwehr alles dessen, was da von oben kommt, sehr gut begründen.
Frau Rennefanz, diese Haltung der Abwehr, der Verweigerung, die Herr Pollack beschrieben hat, über die habe ich vor kurzem mit einer älteren Frau aus dem Westen gesprochen und die war richtig verärgert. Die hat gesagt, sie hat überhaupt kein Verständnis für das, was da im Osten passiert. Zuerst sind die Ostdeutschen undankbar für das, was ihnen das westliche System an Freiheit und auch an materiellem Wohlstand ermöglicht hat. Und jetzt machen sie dieses System auch noch kaputt, diesen westdeutschen Frust, der sich da zeigt. Können Sie den nachvollziehen?
Ja, mir kommen die Tränen. Also wirklich, das ist ja, schwere, harte Zeiten. Die Bundesrepublik verändert sich. Ja, das ist schon ein Schock für viele Westdeutsche. Das verstehe ich. Ich würde aber gerne nochmal auf dieses instrumentelle Verhältnis zur Politik eingehen, das angeblich nur die Ostdeutschen haben. Da musste ich irgendwie schon auch ein bisschen schmunzeln, weil vor meinem inneren Auge tauchten dann so Leute wie Christian Lindner und Omid Ohr-Omnipur und Herr Habeck, also diese ganzen die Vertreter der Ampel auf. Also wer hat denn bitte kein instrumentelles Verhältnis zur Politik? Wer will denn nicht seine Interessen durchsetzen? Und dass Sarah Wagenknecht, dass die alles versucht, um den Preis hochzutreiben in den schon vor den möglichen Koalitionsverhandlungen, dass sie auch ihre Wähler mobilisieren will und dass sie auch wahrgenommen werden will. Das ist ja auch ein Problem in diesem doch sehr ungleichen medialen Verhältnis Ost-West. Und dann gibt es eben bestimmte Themen, mit denen man stärker wahrgenommen wird. Krieg und Frieden ist eben ein starkes Thema. Und dass wir generell, glaube ich, dass Politiker versuchen, ihre Interessen durchzusetzen, das ist einfach, das gehört zur Demokratie. Das Problem ist, dass ich sehe, und da kommen wir dann auch wieder auf den Osten, ist, dass es eben die Politiker zum Teil den Kontakt verloren haben. Also dass es da Übertragungsprobleme gibt. Und die gibt es eben, wie Herr Kollmorgen sagte, nicht nur im Osten, sondern das ist ein internationales Phänomen, dass diese repräsentative Demokratie, die Parteiendemokratie nicht mehr so gut funktioniert, dass es da Kommunikationsschwierigkeiten gibt. Dass es da diese gefühlte Distanz zwischen Elite auf der einen Seite, zu denen auch die Journalisten gehören, und auf der anderen Seite den Abgehängten gibt. Und dass es halt eben Parteien gibt, die diese gefühlte Distanz quasi versuchen auszuspielen mit ihren Themen und quasi Konflikte, die tatsächlich existieren, wie ökonomische Konflikte, dann eben zu quasi Migrationskonflikten machen. Das ist ein Problem, das wir in Frankreich sehen, das sehen wir in Schweden, in Österreich. Ich habe gerade heute Morgen gehört, in Belgien Regierungsverhandlungen gescheitert. Also wahrscheinlich drohen uns auch so ein bisschen in Sachsen und Thüringen dann belgische Verhältnisse womöglich. Also mit diesen schwierigen Koalitionen, die neu sind auch. Und ich glaube, dass wir jetzt vielleicht zum ersten Mal, dass es für viele dann auch schwer ist, in der alten Bundesrepublik zu sehen, okay, da passiert das jetzt was Neues. Das ist auch unübersichtlich, diese ganzen Parteien, man weiß nicht, wer reinkommt. Und das ist erstmal bedrohlich. Man kann ja auch gar keine Voraussagen treffen und man hat so das Gefühl, man hat da gar keine Kontrolle. Und ich glaube, daher kommt auch so dieses Gefühl, oh Gott, was passiert denn da im Osten? Aber wenn man wirklich den Blick ein bisschen weitet, dann sieht man, dass überall auf der Welt gerade sich viel verändert, dass neue Konstellationen gibt. Und man muss auch sagen, also ich habe auch es gibt irgendwie von diesen Kränkungen und die Transformationszeit und so und die psychologischen Defekte, die die Ostdeutschen angeblich haben. Ich finde das alles so ein bisschen schwierig, weil es gibt auch einfach politische Konflikte und es ist ein Konflikt, wie man mit Migration umgehen soll. Und das Land hat sich in den letzten Jahren enorm verändert und es gibt ganz, ganz viele Probleme zwischen Stadt und Land. Wir haben ein riesen Wohnraumproblem, wir haben Kriminalitätsprobleme, es gibt wirklich ganz, ganz viel zu tun und gleichzeitig haben wir das Gefühl, es ist irgendwie wenig irgendwie Zukunftshoffnung zu haben und dass keiner diese Probleme, die da sind, lösen kann. Und da, glaube ich, hängt irgendwie das Grundproblem.
Also ich sehe sehr wohl, dass Ostdeutschland nicht einfach ein Sonderfall ist, sondern wir haben ja die ganz ähnliche Probleme, wenn wir in die USA schauen oder nach Frankreich. Auch dort ist sozusagen der Rechtspopulismus stark und bedroht die Demokratie. Aber ich würde sagen, der Hinweis auf die internationale Lage ist nicht unbedingt ein Argument, was die Sorgen vertreibt, sondern eigentlich ein Argument, was die Sorgen eher verstärkt. Und natürlich ist es so, also haben Sie vollkommen recht, Frau Rennefanz, dass Politik Interessen getrieben ist. Und das muss sie sein, das kann sie sein. Aber ich würde schon auch einen Riesenunterschied zwischen Herrn Lindner und Herrn Habeck sehen. Also Herr Lindner handelt im Wesentlichen instrumentell und es schadet ihm. Es schadet auch seiner FDP, weil die Menschen das gar nicht gutieren, wenn jemand sozusagen nur immer seine eigenen Interessen in den Mittelpunkt rückt. Herr Habeck ist ein ganz anderer Politiker, ein Politiker von einem ganz anderen Couleur, der wirklich aus bestimmten Überzeugungen heraus handelt. Und selbst wenn also die Wärmepumpe-Politik an bestimmten Stellen gescheitert ist, er steht dazu und er sagt, langfristig wird das ein Erfolg sein. Oder wenn es um den Ukraine-Krieg geht, auch da ist sehr deutlich zu spüren, dass er nicht nur Politik macht, um sich durchzusetzen, sondern weil er von bestimmten Sachen überzeugt ist. Und das ist wirklich ein großer Unterschied zwischen, ich sag mal, der politischen Kultur im Westen, wo es sehr viel engagierte Bürger gibt, und der nur schwach ausgebildeten Zivilgesellschaft im Osten. Also ich bringe jetzt mal einfach eine Zahl. Im Osten sind es gerade mal ungefähr 0,6% der gesamten Bevölkerung, die sich in irgendwelchen Parteien engagieren. Im Westen Deutschlands sind es dreimal so viel. Und man kann jetzt über Vereine sprechen, man kann über Kirchen sprechen und man kann über kommunale Politik und das Engagement in der kommunalen Politik sprechen. Wir haben hier auch kulturell einen starken Unterschied zwischen West und Ost. Und ich finde, das ist wirklich ein ernstzunehmendes Problem, wenn es darum geht, welche Kräfte denn in der Lage sein sollen, die demokratiefeindlichen Tendenzen der AfD zurückzudrängen. Und da gibt es eben im Westen tatsächlich starke Gegenkräfte, im Osten auch, aber sie sind weiter schwächer.
Naja, das ist ja genau das Problem. Wir haben es einfach mit Konflikten zu tun oder Problemlagen, die sich in den letzten 30 Jahren aufgetürmt haben, die ja auch alle überhaupt nicht neu sind. Also die Schwäche der Parteien ist ja wirklich seit Jahren bekannt, also der klassischen Parteien. Das sind wirklich tektonische Verschiebungen, die es da in den 90er Jahren gab, deren Auswirkungen wir eben spüren. Und trotzdem, wenn wir uns die absoluten Zahlen angucken, obwohl die Zivilgesellschaft im Westen stärker ist ja in absoluten Zahlen Hessen, Bayern sind die Anhängerschaft der AfD noch viel größer. Also ich finde, wir müssen auch aufpassen, dass generell der Erfolg der AfD im Westen, dass das nicht irgendwie im Hintertreffen gerät, wenn man nur auf den Osten schaut. Aber natürlich haben Sie insofern recht, Herr Pollack, wenn Sie sagen, da fehlt Gegenwind, da fehlen Gruppen, die sich dagegen stellen. Und erst jetzt so in den letzten 12, 18 Monaten, wenn ich in Sachsen, Thüringen und auch Brandenburg unterwegs war, habe ich schon auch gemerkt, dass sich da neue Initiativen gründen, dass sich Leute aufstellen lassen, die das vorher nicht gemacht haben. Also, dass sich da jetzt ein bisschen was auch bewegt, natürlich auch aus der Angst heraus, was die AfD macht. Aber ich wollte noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, weil ich glaube, Sie, einer von Ihnen hat doch auch die Wirkung, also dass eben die AfD-Wähler eben auch merken, wenn sie die Partei wählen, dass das eine Wirkung hat, ja, und eben eine stärkere Wirkung, als wenn sie die klassischen Parteien wählen. Und das finde ich schon auch immer ein bisschen unterbelichtet, dass es eben nicht nur Protest ist, sondern tatsächlich auch das Gefühl, also ich will nicht von Emanzipation sprechen, ja, wie Jana Hensel das mal getan hat.
Die Emanzipationsbewegung von rechts, ja.
Genau, aber schon auch das Gefühl, dass man eher was bewirken kann, wenn man die AfD wählt, als wenn man meinetwegen die SPD oder die Grünen wählt.
Das ist interessant, Herr Kollmorgen. Ich möchte das kurz ergänzen durch ein Zitat des Berliner Staatswissenschaftlers Christoph Möllers, der inhaltlich keinerlei Nähe zu der AfD hat, aber der hat mal Folgendes gesagt. Zitat: Eine wirklich attraktive Sache an der AfD ist, dass sie tatsächlich an Politik glaubt. Dass AfD-Politiker glauben, sie könnten das Land verändern mit politischen Mitteln. Sie haben einen Gestaltungsoptimismus, Zitat Ende. Ist das ein Baustein, um die Anziehungskraft der AfD gerade im Osten zu verstehen?
Mit Sicherheit. Also ich habe das vorhin ja selbst auch ganz ausdrücklich angesprochen. Ich will das nochmal sagen. Für mich besteht der entscheidende Unterschied nicht darin, da würde ich Herrn Pollack doch auch nochmal ein bisschen widersprechen wollen. Sie haben im Übrigen ja sinnigerweise Herrn Habeck und Herrn Lindner genannt als zwei Prototypen für unterschiedliche Politikverständnisse, die meiner Kenntnis nach ja beide aus dem Westen stammen. Also dieses instrumentelle Verhältnis zur Politik, das finden wir in allen Parteien, und eine starke Interessenpolitik zeichnet gerade demokratische Systeme aus. Das ist gerade ihr Vorteil, dass man die Interessen offen artikulieren, gegeneinander stellen und konfliktuös bearbeiten kann. Punkt. Dafür braucht es allerdings auch ein Grundverständnis von Gemeinsamkeit. Und ich gebe zu, oder das muss ich nicht zugeben, sondern ich stelle einfach fest, das gibt es in Teilen der AfD nicht. Punkt. Das ist auch, wie soll ich sagen, aktenkundig. Ja? Denn da gibt es ja die Grundauffassung, dass die Politik darin besteht, dass ein homogen gedachtes Volk sich gegen die jetzt noch herrschende korrupte Elite irgendwie durchsetzen muss. Und das ist in anderen Parteien nicht so vorhanden, das will ich nur noch mal sagen. Und ich würde stärker noch mal auf den Punkt hinweisen wollen, dass wir im Osten es mit einer politischen Kultur, Kollege Pollack hat ja vorhin darauf hingewiesen, zu tun haben, die eben wenig in organisierter Form versucht, Politik zu machen, die sehr stark output-orientiert ist. Also man gibt etwas in den politischen Prozess hinein und erwartet, dass etwas Adäquates, den eigenen Interessen folgendes, hinten rauskommt. Also Partizipation ist da nicht unbedingt vorgesehen. Ne? Deswegen haben sowohl das BSW und wie die AfD, jedenfalls relativ betrachtet, keine große Mitgliedschaft, sondern es gibt eine große Sympathisantenbewegung, die wollen ihren Protest artikulieren und die versuchen, und jetzt komme ich auf Ihre Frage, Herr Riesel, die versuchen mit dieser Protestpolitik, mit der Äußerung, mit dem Zeigen, dass man mit den etablierten Parteien nicht klarkommt, dass man das einfach grundfalsch findet, versuchen sie, die Politik indirekt zu ändern. Ja, Herr Pollack hat dazu intensiv gearbeitet, hat dazu auch publiziert, ich will das nochmal ausdrücklich sagen, und schon vor Jahren, und hat genau das gezeigt, dass das eigentlich auch ein sehr erfolgreiches Politikmodell ist. Ja? Also man bedeutet den anderen Parteien, wir gehen nicht zu euch, sondern wir sagen, das ist, was ihr da treibt, eigentlich grundfalsch. Wir haben bestimmte Vorstellungen, wie Politik aussehen muss, und wir erzeugen so einen Druck auf der Straße und an der Wahlurne, dass ihr indirekt eigentlich unsere Politikvorstellungen, unsere Interessenvorstellungen bedient. Und es ist völlig richtig, das ist relativ erfolgreich. Das können wir in einer ganzen Reihe von Politikfeldern zeigen. Und deswegen hält sich das auch so, also funktioniert dieses Modell. Da hat auch Herr Möllers recht mit seiner Beobachtung. Und genau deswegen sage ich ja, was wir brauchen, ist weiter eine Auseinandersetzung, eine Kommunikation, den demokratischen Streit mit diesen Menschen. Ich halte von diesem Ausschließen wollen, also dass man mit bestimmten Leuten nicht mehr redet. Und natürlich gibt es eine Grenze von Gewalt, das ist klar. Das, glaube ich, akzeptieren die allermeisten Menschen auch. Aber ansonsten müssen wir weiter mit denen im Gespräch sein. Und wir müssen grundsätzlich, da bin ich ganz bei Frau Rennefanz, akzeptieren, dass wir jetzt in einer anderen, auch weltgesellschaftlichen, weltpolitischen Realität sind. Unsere Gesellschaft ist nicht mehr die der 1990er Jahre. Wir sind woanders. Und das wird uns auch mit Blick auf die Institutionen und auf die Politikvorstellungen, also wie unsere Gesellschaften funktionieren, wird uns das in den nächsten Jahren herausfordern. Und das ist mir nochmal wichtig, im Westen wie im Osten. Da ist der Osten gar nichts Besonderes.
Man müsste nochmal, denke ich, das Zitat, das sehr interessante Zitat von Christoph Möllers, ins Verhältnis setzen zu einer anderen These von Ilko Sascha Kowalczuk, der jetzt gerade im Spiegel sehr deutlich gemacht hat, dass die Ostdeutschen eigentlich seit Jahrzehnten gewissermaßen immer alles von der anderen Seite erwarten und also eine Art Versorgungsmentalität entwickelt haben. Und das finde ich nicht richtig. Das ist schon nicht richtig für die DDR, weil man sozusagen aufgrund der Knappheit in der DDR sehr viel selber besorgen musste und sehr aktiv sein musste, um sein Leben zu gestalten. Und das ist schon gar nicht richtig. Und das finde ich jetzt auch interessant an diesem Zitat von Herrn Möllers, für die Anhänger der AfD, man mag zu ihnen stehen, wie man will, aber man muss sagen, dass sie eben gerade nicht so eine Art Versorgungsmentalität haben und nicht auf Autoritäten so stark schauen. Natürlich gibt es eine gewisse autoritäre Ausrichtung, aber sie macht nicht die Mehrheit aus. Das ist ein wesentlicher Unterschied sozusagen zu den faschistischen Bewegungen der 30er Jahre. Nicht ein Führer ist gewünscht, sondern dazu gibt es ja auch Befragungen, sondern es wird eigentlich mehr darauf gesetzt, wir müssen das Volk, also ja, die direkte Demokratie stärken. Und wenn man sozusagen mal Befragungsergebnisse anschaut, es sind nicht mehr als 25-30% der AfD-Anhänger, also nicht der Mitglieder, sondern derjenigen, die die AfD wählen würden, die sagen, wir brauchen einen starken Führer. Es ist nicht die Mehrheit. Und das spricht nochmal für die These von Wallace, dass die AfD ist irgendwo auch in Anführungszeichen eine Emanzipationsbewegung, die etwas verändern will und daran glaubt, dass man wirksam sein kann. Und das ist natürlich ein urdemokratischer Impuls.
Und trotzdem, Frau Rennefanz, was eben viele verstört am Erfolg der AfD, der Verfassungsschutz stuft die Landesverbände der AfD in Thüringen und Sachsen als gesichert rechtsextrem ein, ohne dass das offenbar eine nennenswerte abschreckende Wirkung hätte. Warum haben denn so viele Ostdeutsche offenbar kein Problem mit fremdenfeindlichen und rassistischen Positionen?
Tja, das ist natürlich eine große Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Aber das Problem ist so ein bisschen, dass man ja bei einzelnen Vertretern, namentlich Höcke, schon auch weiß, wie der tickt und dass der faschistische Überzeugung auch ganz offen rausposaunt. Aber dass der Verfassungsschutz ja bis heute nicht wirklich offengelegt hat, worauf er diese Einschätzung gründet. Und außerdem müssen wir wirklich sagen, dass diese Verwendung unsere, spreche ich jetzt als Journalistin, auch oft laxe Verwendung dieser Worte rechts, rechtsradikal, rechtsextremistisch, dass sich das ein bisschen abgenutzt hat und dass deshalb diese Angst davor abgenommen hat und man sich dann auch gar nicht also vorstellen kann. Also ich werde oft gefragt, ich habe ein Buch geschrieben und war damit viel unterwegs in den letzten Monaten und kommen dann auch immer wieder auf politische Fragen und dann heißt es immer, ja, warum, also was ist denn eigentlich rechts? Und was ist jetzt der Unterschied zu rechtsextrem und was meinen die denn immer damit? Und ich habe auch Angst, wenn ich irgendwie jetzt durch Leipzig gehe und da sind irgendwie, es gibt irgendwie viel mehr Kriminalität, bin ich dann jetzt rechts? Also es gibt so eine Unsicherheit und man hat das Gefühl, das ist so eine Keule, die so benutzt wird. Und ich habe das ja leider mit meiner eigenen Redaktion, dass eben diese Begriffe Faschismus, das Hakenkreuz, das wird alles sehr, sehr freihändig benutzt. Und dadurch hat das ein bisschen seinen Schrecken verloren. Es hat sicher auch mit dem Abstand zu tun, mit dem zeitlichen Abstand von dem Faschismus, den wir und unsere Vorfahren beziehungsweise erlebt haben. Und was natürlich auch zu tun hat, dass es diesen Trotzeffekt gibt. Und den gibt es natürlich, besonders im Osten, weil es eben diese Ost-West-Machthierarchie gibt seit 30 Jahren. Und natürlich ist da auch ein bisschen Trotz dabei, kann ich mir vorstellen. Okay, ihr macht jetzt hier diese Partei so runter und ihr klebt da so viele Label drauf und ihr habt da so Angst davor. Jetzt zeigen wir euch mal, was eine Harke ist, ein bisschen salopp gesagt.
Ich würde das gerne nochmal an einem Punkt ergänzen. Also ich will nochmal kurz nur meinen Widerspruch markieren zu dem, was Herr Pollack gesagt hat. Also ich sehe das nicht und insofern würde ich auch Herrn Möllers widersprechen. Man muss ein bisschen aufpassen. Und Herr Pollack, Sie haben es ja vorhin selbst thematisiert. Also politische Partizipation ist nicht politische Partizipation. Man kann partizipieren, indem man an die Wahlurne geht. Man kann Protestveranstaltungen, Protestmärsche und Montagsdemonstrationen organisieren. Das ist das eine. Unser repräsentatives System, partizipativ, lebt aber davon, dass Leute das in organisierten Formen mit anderen und als Interessenvermittlung auch realisieren. Sonst kann unsere Demokratie nicht funktionieren. Und dem stehen die AfD-Anhänger sehr skeptisch. Und das geben auch alle Umfragen her. Das gilt im Übrigen auch für das Thema des starken Führers. Das ist in dieser Partei deutlich stärker ausgeprägt. Und der Erfolg von Herrn Höcke spricht dafür auch so eindeutig, wie es eindeutiger gar nicht sein kann. Also insofern muss man Politik und das Verständnis von Politik und auch, wie gesagt, Beteiligung und Partizipation, denke ich, differenzieren. Und zu dem, was Ihre Frage gerade betrifft und was Frau Rennefanz gesagt hat, ich möchte das ausdrücklich unterschreiben. Und ich würde das gerne noch in einem Punkt ergänzen. Wir sollten uns mal davon verabschieden, dass große Teile der Bevölkerung sich hinsetzen wie Journalistinnen und Journalisten oder Wissenschaftler und sich irgendwelche Parteiprogramme anschauen und strategische Erwägungen und dann in Art der Anfertigung einer Kladde links, rechts, was spricht dafür, was dagegen, ihre Wahlentscheidung treffen. Das machen normale Menschen nicht. Also nicht im Entferntesten. Und die AfD erscheint für viele Ostdeutsche in doppelter Weise attraktiv. Erstens, weil sie die einzige Partei, und deswegen hat das BSW im Übrigen jetzt Erfolg, weil sie die zweite Partei ist, die einzige Partei lange Zeit war, die entschieden diesen Kurs der Regierungsfraktionen und der Regierungsparteien abgelehnt hat. Das war die einzige und auch potenziell erfolgreiche Partei, die für sie insofern wählbar war. Und zum Zweiten ist sie eben genau dieser Protestakteur, bei dem sich die Interessen der Ostdeutschen gut unterbringen lassen, ne? Weil sie das ja auch gespielt haben. Vollende die Wende, Wende 2.0 und so weiter. Sie haben sich ja als Ostdeutsche Partei versucht zu artikulieren, darzustellen. Manche würden sagen maskieren, aber darauf kommt es gar nicht an. In der Wahrnehmung vieler Ostdeutscher war das genau die Partei, die man da wählen kann. Und da ist alles, was Richtung Rechtsextremismus, Radikalismus bis Narzissmus läuft, tritt in die zweite Reihe, erstens. Und zweitens würde ich noch mal sehr dafür werben, dass wir verstehen, dass gerade in den ländlichen Räumen, in den kleinen und Mittelstädten Ostdeutschlands, im Übrigen auch im Westen, Aber dass wir da rassistische Denk- und Handlungsmuster, im Übrigen auch zu DDR-Zeiten, weit verbreitet vorgefunden haben, die auch in diese neue Zeit getragen wurden. Die Annahme, dass da irgendwie internationale Solidarität herrschte und die Leute durch den Staatssozialismus oder auch jetzt durch die 90er Jahre davon befreit worden sind, das ist eine ganz irrige Annahme. Da ist vieles wirklich selbstverständlich. Und deswegen muss man auch sagen, können die ganz unbefangen und zustimmend auch Höcke wählen.
Den Osten verstehen, warum ist das so schwer? Das war heute unser Forum bei SWR Kultur mit dabei. Die Soziologen Detlef Pollack von der Universität Münster und Rai Kollmorgen von der Hochschule Zittau-Görlitz. Außerdem die Journalistin und Autorin Sabine Rennefanz. Wenn Sie noch mehr zum Thema wissen möchten, hören Sie doch mal in unsere Sendung Das Wissen rein. Warum viele Ostdeutsche rechts wählen und eine andere Demokratie wollen, heißt es da heute in einer Woche hier im Programm ab 8.30 Uhr oder als Podcast. Ich bin Michael Riesel. Sage danke fürs Zuhören und tschüss.